Fisi Madende, der Podcast.
Was ist denn los? Bist du aufgeregt, Monchi?
Nee, ich bin nicht aufgeregt, mich regt's jetzt auf.
Ach Gott, was regt dich jetzt so auf?
Ganz ehrlich, wir haben eine Winzerbude und haben Käse auf Wasser.
Ich sag da was, das wäre schlimmer, wirklich schlimmer, wenn man keinen Beutel hätte.
Ich wollte gerade sagen, reg dich nicht so auf, Monchi.
Aber solange es knallt irgendwie. Das kann ich trotzdem nicht bringen. Jetzt haben wir endlich mal eine Winzerbude bei uns.
Ja, ohne
und was,
Scheiß.
Was kriegt er? Stille Schorle. Gibt es das eigentlich?
Ein leises Schorle ist das. Das rührt nicht so, wenn Rolpse duscht.
Für unsere Zuhörer, ein leises Schorle ist, wenn du ein Schorle machst mit stillem Wasser.
Weil du kein anderes Wasser hast.
Bitte schneid's raus.
Ja, es tut mir leid, aber ich muss ja an meine Zukunft denken. Wenn du mal auf der Bühne nämlich schnaufen kannst, ne, dann brauche ich irgendwas, um dich zu erpressen oder so, um wenigstens noch ein bisschen Geld zu machen. Deswegen nehmen wir das jetzt alles
her. Das sind diese peinliche Backstage-Stories dann.
Ja. Zum Wohl.
Prost.
Nun hat er mit.
Mit einer leisen Scholle.
Seid ihr ohne Scheiß?
Ganz kurz, der Vorteil ist aber, dass du davon mehr trinken kannst, kann das sein?
Bingo. Was meinst du, warum ich auf der Bühne wirklich teilweise nur die Scholle mit Leitungswasser da wirklich stillem Wasser mache? Oder fällt es nicht so auf?
Bühnenscholle.
Das ist eine neue Kategorie.
Das ist Bühnenscholle.
Darf ich mir das...
Du darfst ja das abkopieren, bloß das Problem ist, die manche Leute, wenn die den Schalle auf der Bühne schon stehen sehen, dann sagen sie, oh, der ist aber abgestanden, also nichts mehr blubbert. Deswegen habe ich mir jetzt auch gewöhnt, noch ab und zu so ein, zwei Schuss Sprudelwasser neu zu machen oder ich löse mir einfach so ein Vitamin C-Tablett drauf, schmeckt zwar wie Scheiße, aber es blubbert dann halt wenigstens noch.
Oder ich wende ich ein Kopfweh.
Richtig.
Danke. Eigentlich können wir jetzt schon aufhören. Ich habe meinen Tipps verheilt.
Ich sehe da ein bisschen Merchandising Gold blinke, muss ich sagen. Ne? Ja. Stellt euch das mal vor, Scholle in der Dose, aber da steht dann Bühnenscholle drauf. Ne?
Ja, das ist ja auch nicht schlecht.
Das ist auch nicht schlecht.
Das ist oder? Gut. Das war eine gefakte Bühnenscholle.
Vegane Bühnenscholle. Ah,
jetzt sind wir schon Mitte drin. Statt nur
jetzt
dabei.
Geht's los. Vegane Bioscholle.
Ja, Leid, so, wir können so nicht anfangen.
Nee.
Traditionell müssen wir so anfangen, dass wir unseren Gast erstmal vorstellen. Wir platzen hier einfach nein.
Es tut mir leid.
Und so, da gibt's das ist schrecklich. Wir fangen nochmal an.
Alles klar. Ne?
Wir fangen nochmal von vorne an. Und zwar, unser heutiger Gast ist, oh Scheiße, jetzt habe ich dich gar nicht vorher gefragt, bist du 36, gell?
Ich bin oder 37.
Bist 37 schon. Jetzt schon? Ach du Scheiße.
Das Schöne ist, im zum Internet Glück. Auf meiner Homepage ist der Fehler, dass ich 1986 geboren bin. Ja. Den habe ich bis heute nicht korrigiert.
Und ich bin voll ins Messer gelaufen. Scheiße. Unser heiliger Gast ist 37 Jahre jung, geboren in Ludwigshafen und als Winzerbu hier in der Region nur Leute unbekannt, die seit 3 Jahren in einem dunklen Erdloch wohnen. Er ist Schauspieler am Deidesheimer Boulevardtheater, Solokünstler, Pelzer-Comedian, Sprachrohr der Palz und ein sehr feiner Kerl. Herzlich willkommen, Tim Poschmann.
Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Das ist eine große Freude. Verzähl's aber kein weiter mit dem Schorle.
Nee, okay. Ich sag da nichts. Ich muss nur lachen bei dem Satz mit den Leuten, die in einem dunklen Loch gelebt haben. Da ist mir gleich Saarland in den Sinn gekommen.
Komisch, warum die Assoziation?
Ich weiß es nicht.
Warst du schon mal?
Ich? Nee, ganz ehrlich. Ich war schon mal, also wir haben schon mal in der Nähe von Pirmasens gespielt. Das war das Nächste, was ich irgendwie am Saarland drauf war.
Okay.
War die schlappe Flicke.
Ja, genau. Das haben wir tatsächlich auch noch nicht geschafft.
Im Saarland zu spielen? Gell? Ja, hast recht. Also, wir waren schon...
Im Saarländischen Rundfunk waren
wir schon. Im Saarländischen Rundfunk waren wir schon.
Wer hat das gepackt?
Frugst.
War das so Integrationsprogramm oder?
So ein Integrationsprogramm. Nein, wir haben unsere Freunde dort.
Ach, schön.
Ja, aber wir haben es tatsächlich noch nicht geschafft, im Saarland zu spielen. Das könnten wir mal machen.
Das könnte man mal probieren. Das Problem wird wahrscheinlich nur so, dass wenn wir dort spielen... Mhm. Dass wir dann vielleicht so back to the roots gehen, so die Art und Weise, dass in einem 200er Saal vielleicht 14 Leute sitzen, die uns in den Loch gereist sind aus dem Palz.
Das könnte passieren.
Das könnte halt passieren.
Also wir waren schon in Wales, da haben wir schon mehr gehabt, also die Kugeln, die Leute.
Also ich muss mal sagen, ich bin jetzt über zwei Sachen ziemlich froh. Also einmal, dass du überhaupt gekommen bist, euer Hochwürden. Sozusagen.
Ach Gott, jetzt geht's los.
Na, wir haben schon gezittert und gewahrt und gehofft, dass du kommst. Die zweite Sache ist aber, dass ich sehr froh drüber bin, dass du auch privat pelzisch babble duscht.
Ja.
Händisch der Eltern, also vielleicht noch einen Schritt zurück. Wir haben schon viel gehört und viel gelesen und wir haben durchaus auch Interviews mal von dir gesehen in Hochdeutsch.
Ja,
ich habe gedacht, der Mann ist wahrscheinlich bilingual erzogen worden. Wie ist das bei dir?
Nee, ist ja nicht. Das Problem ist, es wird dann vertraglich vorher festgelegt, dass ich in dem Fall nur noch Hochdeutsch sprechen soll. Und dann geht so eine Woche vorher los mit so einem Korger in der Gosch, verstehst du? Da lag dann daheim rum und sagt, die Mutter denkt dann, ach, da hat sowieso nicht mehr alle Latte am Zaun. Das denkt sie ja schon seit 35 Jahren gefühlt. Aber es ist dann wirklich so, nee, ich bin wirklich so nicht erzogen worden. Also ich bin daheim pelzische erzogen worden. Ja. Bei mir hat es dann erst angefangen, wo ich dann, ich out mich jetzt hier bei euch. Ich bin in Mannheim auf eine Schule gegangen.
Nein.
Und da wurde Hochdeutsch gesprochen. Und die ersten paar Wochen habe ich noch pfälzisch gesprochen. Und dann ging es halt los mit so, wo kommst denn du her? Und ich so, aus der Pfalz. Und dann so, So, und dann habe ich gemeint, gut, okay, alles klar, da muss ich jetzt ein bisschen integrieren. Und habe dann halt wirklich versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Aber das Ding ist halt einfach, das kriegst du bei mir nicht raus. Das ist,
hat nicht geklappt,
das ist, oder? Nee, das funktioniert nicht. Deswegen.
Ja, ja, doch, aber ich muss schon sagen, wir haben schon Gäste hier gehabt, wo man auch irgendwo vorher schon mal Interviews gesehen hat. Wo sie versucht, dann Hochdeutsch zu reden, das hat nicht gehabt. Bei dir, dir nimmt man's gut, dir könnte man es schon abnehmen.
Es dauert halt wirklich eine Woche lang mit dem Korke in der Gosch, verstehst du? Und ja, nicht nur Korke oder sonst irgendwas.
Du bist Schauspieler, ne?
Ja.
Du bist vielleicht sowas auch gewöhnt.
Normalerweise also, schon.
Du bist dann in die Rolle des Hochdeutschen reingeschluppt, kurz.
Ja, aber das Schlimme ist, ich stelle mir dann auch in dem Moment, wo ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen, stelle ich mir wirklich vor, ich bin eine andere Person. Das ist so paradox, das ist so blöd irgendwie. Ich denke mir dann immer so, gut, okay, alles klar, du bist jetzt so ein ausgebildeter Schauspieler, der dann auch so sprechen kann und dezidiert und so irgendwas. Ich stelle mir dann wirklich vor, ich bin in dem Moment eine andere Person, obwohl ich eigentlich ich selber bin. Aber das ist wie so ein Schalter, der sich dann umlegt dann im Kopf, wo ich dann denke so, nee, gut, okay, alles klar, du bist jetzt hier beim Fernsehen, du musst jetzt hier ein bisschen Hochdeutsch sprechen und das ist nicht auch hört wie so ein Feuerwehrmann, der im Interview dann es hat gebrannt und dann sind wir in das Haus reingekommen und so. Und dann denkst du, das kann sich so nicht anhören, dann muss ich halt ein bisschen anstrengen. Also es ist aber wirklich, es ist sauschwierig.
Was ich mich auch gefragt habe, also du bist jetzt hier, bist du jetzt als Winzerbu eigentlich hier oder bist du als Tim jetzt hier?
Eigentlich als beides, weil das geht so ein bisschen einher, weil also die Figur ist sehr nah an mir dran von dem Spruch her und auch so von manchen Sachen, wo ich auch ausspreche, wo ich privat als Tim vielleicht denken würde, wo ich mich aber nie traue würde, weil ich eigentlich, ob er es glaubt oder nicht, ich bin eigentlich ein sehr zurückhaltender, schüchterner
Ach,
Typ was. Eigentlich Ajo, geworden.
Ja, klar, doch, natürlich. Ist
wirklich,
kann ich
bestätigen. Nee, ist wirklich,
ja, natürlich.
Zwinger, es ist wirklich so. Nee, normalerweise bin ich wirklich sehr anständig und sehr ruhig. Ich bin
Sag wer?
Deine Mutter.
meine Mutter sagt das nicht. Definitiv nicht.
Die weiß es besser.
Die weiß es besser. Ich habe mich 2 Jahre lang in Corona-Zeiten war ich daheim gewesen. Ich bin da so auf die Nerven gegangen, das ist unglaublich. Okay. Der hat irgendwann auch gesagt, gerade so, oh, du mit deiner blöde Witz, ruf die Oma an, die hört nämlich gut, erzählst da. So, es war wirklich dann so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, ich gehe ein bisschen auf. Aber es ist wirklich so, dass ich eigentlich eher so ein bisschen, wirklich so zurückhaltender bin, dass ich eher so ein bisschen beobachte, du. Ich bin unglaublich, ich beobachte wahnsinnig gern Menschen, weil du da so viel rausziehen kannst, auch für die Bühnen und für die Dings. Und ich muss sagen, der Winzerbo und der Tim sind schon in viele Sachen parallel, aber doch schon in manche Punkte sehr unterschiedlich.
Okay,
weil der Winzerbo ja wirklich auf gut Deutsch gesagt, da guckt der Leute aufs Maul, da guckt auf die und da sägt es dann auch so, wie er sagt. Mhm. Also ein bisschen so dieses gegen die Leute schießen, so ein bisschen. Das würde ich als Privatperson ja zum Beispiel gar nicht machen.
Mhm.
Da bin ich viel zu erzkatholisch erzogen von der Oma.
Aber hast du das gemerkt, Monchi, dass es, wir haben schon mal Gäste auch gehabt, wie die Kettel Feierdach oder so, wo wir am Anfang nicht ganz sicher waren, ist das jetzt die Kettel oder ist das jetzt die Jutta, die das jetzt, und wo sie selber auch gesagt hat, sie kann es alles nicht so wirklich voneinander unterscheiden.
Ja. Wobei, wenn du dir das Cover genau angeguckt hättest von dem Podcast, da war nämlich Kettel Feiertag gestanden und heute steht Tim Poschmann drin.
Da hast du recht.
Ja, kleiner Fuchs.
Das sind die Leute, die sich vorher informieren und recherchieren.
Ja, sau gut. Aber apropos Recherche, muss man gleich vielleicht sagen, wir haben bei der Recherche ein dunkles Geheimnis von dir aufgedeckt.
Oh, was kommt denn jetzt?
Es fällt mir nicht leicht, also vielleicht doch, es ist auch gut für den Podcast, dass man so Qualitätsfrage dann auch schon oder hier Offenbarung gleich hier kriegen kann. Wir haben gemerkt, dein Vater ist gar kein Winzer.
Jetzt hat er mich verwischt.
Ja. Ja. Könntest du dich bitte jetzt mal kurz dazu
stellen? Also ich möchte mich jetzt hier öffentlich dazu bekennen. Ich gucke mir gerade wie vor, wie bei der Gutenberg-Konferenz, Helmut.
Das Plagiat. Was ihr erzählen könnt, dann fangen die Hände auch zu schwitzen.
Nee, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin in einer Familie Großwoche, wo wir oftmals wirklich mit im Wingert dabei waren, weil meine Familie wirklich viel Wingert gehabt hat. Aber wie es halt so ist, weißt, wenn dann die Großindustrielle kommen und sagen so, ah, sie wollen das Land und so irgendwas, und da ist halt viel verkauft worden. Aber ich war wirklich als kleiner Buh. Es gibt wirklich auch noch Fotos von mir, wo ich wirklich komplett mit dem Matschgesicht, mit meinen Gummistiefeln vor dem Traktor stehe, vom Ford, von meinem Opa. Oben drauf sitzt mein Cousin mit dem Traubenhänger hinten dran und wir sind dann wirklich noch Traubenschneider mit der Hand. Aber so richtig
traditionell. Richtig Herbste.
Halt. Richtig Herbste mit der Hand und dann mit einem Ämerle, wo du dann Karten hast. Dann hast du es ausgeleert, dann bist du wieder weitergegangen. Mittags hat es dann die belegte Brote gegeben, wo dann die Bank ausgepackt worden ist. Und bei mir in der Familie, also in der Verwandtschaft, ist noch ein Weihgut. Von meiner Tante, die Schwester, die haben noch ein Weingut aktuell, aber ich bin, muss ich wirklich zugeben, ich bin kein gelernter Winzer.
Das ist jetzt raus, aber ja, ich sage was, das ist nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm.
Aber er weiß von was er redet.
Was ich jetzt nur so richtig glaube, kann ich so nicht. Ich kann es erst glauben, wenn du das besagte Foto von dir als Kind mit dem Dreck im Gesicht und der Gummistiefel an und so,
das
wenn du uns
euch.
Das vielleicht
das liefern
würdest.
Für die Shownotes.
Dann könnt
das liefere ich euch.
So gut. Dann könnt man drüber reden, ob wir das glauben.
Das liefere ich euch. Das ist kein Problem. Es ist schon so ein ganz schlecht retuschiertes Foto mit meinem Gesicht von jetzt drin, verstehst du? In irgendeiner Werbeanzeige von hier könnte ihr Wingert stehen. Ich liefere dir es.
Das ist gut. Die Frage wäre jetzt auch, wenn das schon so Gelegenheit war damals oder wenn du das von früher so kennst, ist das tatsächlich in deine DNA so eingebrannt worden oder in dein ganzes Wesen, dass der Winzerbu eigentlich damals schon geboren worden ist?
Ich glaube, da ist damals unbewusst so geboren worden, muss ich wirklich sagen, weil es war wirklich, für mich war es so diese Herbstzeit, das ist auch heute, wo ich noch saugern dran denke, weil da einfach die ganze Familie zusammen war. Ja. Das war so ein Familieereignis und da bist du auch nicht gefragt worden, ob du jetzt da Herbstfähre hast oder irgendwas. Nein, da bist du morgens um 7 Uhr ist es losgegangen, wo so richtig noch der Morgentau überall drauf war. Dann ist die Sonne langsam rausgekommen, dann hast du angefangen zu schwitzen, weil du warst ja noch in dicker Jagd, dann hast du dich erstmal ausgezogen, hast weitergemacht. Dann auch dieses noch im Ende dann wirklich dann auch zusammen sitzt und auch einfach feiere und auch einfach fertig sei. Ja. Und das hat mir immer so gut gefallen. Das war so für mich, wo ich gedacht habe, geil, so, du sitzt zusammen, die ganze Familie, die ganze Bagage, ob der Tante leiden kannst oder nicht, ist egal, aber die ist trotzdem mit dabei und machst Rollenstudium und so. Und das war einfach so schön gewesen. Deswegen kann man schon sagen, vielleicht war das schon so der Weg irgendwie so ein bisschen, wo man gewusst hat, okay, das geht vielleicht in die Richtung.
Mhm. Das sollte jeder mal machen.
Eigentlich sollte es jeder mal machen.
Wir hatten doch schon mal die Idee, Christoph.
Wir hatten auch schon mal Erfahrung damit. Ich erinnere mich nur daran, das hat damit geendet, dass du zwischen der Rewe Stück auf dem Rücken gelegt hast.
Ja, mit aber warum? Warum? Man muss es erklären.
Also, bitte. Auf die Erklärung bin ich jetzt sehr gespannt.
Wir haben versprochen, kriegt für jeden volle Eimer gibt es einen Scholle.
Oh. Das kann ich mir vorstellen, ich habe in 10 Minuten die 2 Zeile fertig.
Ja, wir waren ruckzuck voll. Ich meine, die Eimer waren
die ruckzuck Eimer waren voll. Ja, ja.
Es war ein schöner Nachmittag, also die Halbstunde war richtig gut, ja, muss ich sagen, als wir da im Wingert waren.
Nee, das ist
ja doch, wir haben die Erfahrung gemacht und man muss, ich habe das als Kind auch gemacht,
ja.
Meine Oma ist immer Herbst gegangen und die hat uns dann als Kinder dann auch mitgenommen. Ich kann mich nur leider, das Einzige, an was ich mich richtig aktiv erinnere, kann ich das mal dermaßen in den Finger geschnitten habe mit einer sauscharfen Schere, ey, das war nicht schön. Also das ist, ja, ich habe eher schlecht. Ja.
Da ist dann der Finger mit neu gepascht und war beim Boy machen.
Oh, ja,
es war dann rot.
Es war ein komischer Übergang, gell? Hat mir komisch geschmeckt.
Allerdings. Oh, liebe Leid. Also, hätten wir das aber mal geklärt, nachdem das jetzt raus ist, geht das sicher jetzt auch besser.
Ja, also ich muss sagen, mir ist so eine riesengroße Last jetzt von der Brust gefallen, also weil das hat mich doch sehr belastet, weißt, wenn dann immer gesagt wird, ja, wo sind euer Woigu? Und du sagst, ja, so, das ist schon, also deswegen, jetzt konnte ich als freier Mann leben.
So ist es, so ist es. Mit Winzer-Hintergrund, aber nicht unbedingt angeboren, sozusagen, kann man sagen.
Aber ich muss gerade dazu sagen, mir fällt gerade noch eins, das habe ich mal als Ferienjob gemacht. Das vergesse ich nicht, da habe ich Pheromone aufgehängt.
Du musst ja dann,
ja, ja, das ist so
Pheromone. Die braunen Dinger.
Die braunen Dinger. Und du musst ja dann wirklich, das weiß ich noch, das habe ich meiner Tante zuliebe gemacht, weil die mir das irgendwie vermittelt hat. Und da war ich dann auch so drin gestanden, habe dann wirklich auch schon immer die Wollknotze abzählen müssen und ab dem so und so viel durch dann hinhängen müssen, aber auf die Höhe und musst dann gucken, dass es dann ordentlich ist. Ich muss sagen, es war nicht so ganz erfolgreich. Also, wenn die andere blöd waren, dann war es wahrscheinlich aufgrund von mir, weil ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte. Irgendwie so die ganzen Dinger, und da habe ich halt viel eingesteckt und die sind dann halt nicht. Hab dann auch die alte hängen lassen.
Echt? Hast du dann die restliche im Schulhof verkauft oder was?
Nee, die sind dann beim Vater in den Mülleimer gewandert. Ich habe aber geguckt, dass es nicht oben drauf liegt, weil den Fehler habe ich immer gemacht bei meinem toten Vogel, dass ich den quasi oben drauf gelegt habe.
Alter, jetzt kommt Sache raus.
Ja, jetzt ist es ganz schlimm.
Also ganz schlimm. Mutter und dann Vater her nach die Podcast bestimmt.
Also bei uns ist das so. Nee, was das Gute ist, meine Eltern, die sind dann nicht so fit, die wissen nicht, was Spotify ist oder so irgendwas. Das heißt, ich muss es erst installieren.
Nein, mach das nicht.
Und das mache ich dann so, dass ich dann sage, ah, Mutter, dein Google-Konto, du hast ein neues Passwort und da hast du ein Dings, dann ist es sowieso komplett überfordert.
Okay, jetzt hofft man, dass Annette die Tante oder sowas zuhört und das dann über Umwege irgendwie hinauskommt.
Es kommt alles raus bei uns in der Familie.
Das Problem ist nicht, also die können die Folge sicher gern auch hören, wir werden dich nichts Schlimmes mehr fragen, aber die hören dann vielleicht die andere Sache, die wir gemacht haben, und das wäre nicht so gut. Oh, wenn sie das Sven Hieronymus auch hören, dann...
Gut, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja sowieso enterbt noch im ersten Winzerbuch-Programm. Also
wirklich?
Ja, weil ich schon teilweise autobiografische Sachen auf der Bühne bringe. Und das Schlimme war, dass die Familie, wo ich da teilweise in das Programm mit neu gewaschelt habe, die war bei der Premiere mit dabei gewesen. So, und jetzt ist es jedes Mal so, wenn ich bei Familienfeste in den Raum betrete, merkst du, wie auf einmal so eine Stille vorherrscht,
ja. Weil
dann immer die Angst da ist, dass es ins nächste Programm verwaschelt wäre, Kind.
Boah, das ist aber scheiße.
So, ja, gut, okay. Ich sage, nee, er kann ruhig erzählen, ich schreibe mir nichts auf. Und unter dem Tisch stand, wie ist dein Handy? Tante Inge.
Schwache Tante Inge?
Ich habe Tante Inge, ja.
Ich habe auch Tante Inge.
Vielleicht ist sie gleich, Monchi.
Ja, vielleicht sind wir verwandt.
Ich habe doch gewiss, so ein Kapitol mit dem Küferhemd. Wir waren sehr identisch. Also sehr identisch. Meine war auch grau.
Darf ich euch mal was fragen? Wo habt ihr euch kennengelernt eigentlich jetzt? Weil der Winzerbu und der Wolfisch kennen nicht. Wo haben die sich kennengelernt?
Tatsächlich, also wirklich bewusst auf dem Stadtfest in Karnel.
Nee, im Wingert vorher.
Ach Gott, was haben wir in dem Wingert gemacht, Monchi?
Pheromone, okay.
Was haben wir
denn? Pheromone aufgehängt.
Ah, du bist das, wo die ganze Zeit dahin noch gelaufen ist, wo ich das Zeugs aufgehängt habe. Ach so.
Nee, das war ein Kannel.
Nee, das war wirklich ein Kannel.
Hast recht.
Das war im Standfest. Stadtfestival. Ja. War schön gewesen.
Ja, war wunderschön.
Da haben wir zusammen gespielt, mit dem Wolfischkönig.
Genau.
Und dem Boris noch.
Ja, stimmt.
Ja, der hat das moderiert.
Stelitschka.
Der hat mich mitgebracht.
Der hat mich mitgebracht.
Das war voll der schöne Abend.
Das war mega.
War wirklich
richtig geil.
Ein super Abend, vor allen Dingen sehr abwechslungsreich. Ne?
Ja.
Wortbeiträge und sau witzige Sache wirklich habt ihr gemacht.
Und der Roland Oma war noch dabei.
Richtig, genau. Und dann eben Musik. Ne?
Das war geil.
Ja, es war wirklich ein schöner Abend. Da haben wir uns kennengelernt. Was danach noch gefolgt ist, war noch ein Auftritt im Kapitol.
Das war schon in der Pause klar.
Das war wirklich so. Das Schöne war wirklich dann, der Boris kommt ja mit der ist ja wie so, der hat ja 24-7, geht jetzt so bei dem da oben.
War das eine Idee von ihm?
Das war, der guckt mich an und sagt, kannst du dir vorstellen, auch Musik bei mir mit dabei zu haben, da bei dem Programm? Ich so, ja, warum, was denkst du gar? Sagt er, die sind saugut, die Jungs. Ich sag, ja, das denke ich, ach. Und dann hast du uns beide so gesehen, wo beide im Hirn so radder. Und dann sagt er, hey, ich frage sie jetzt einfach, ob sie da Bock hätten, ob sie da mitmachen würden. Stell dir das mal vor, das wäre doch richtig geil. Da könnte man die Hit abreißen und so irgendwas und das wäre richtig geil. Und ich sag, kein Mensch, wirklich, dass sie das machen? Und er sagt, ja, ich kann ja fragen, mehr wie näher kennen sie nicht Sarah. Und ich sag, stimmt, mehr wie näher kennen sie nicht Sarah. Und da ist es ja dann ganz so entstanden.
Wie kommt ihr auf die Idee, dass wir dann näher Sachen würden?
Ein gemeinsames
Programm oder ein Teil... ein Programmpunkt von deiner Show zu sein, ist doch geil.
Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war wirklich, das ist kein Spaß, für mich war der schönste Moment, wo ich gewusst habe, ich spiele jetzt mal letzte Nummer und ihr steht schon hin in der Stadtlöcher. Und es war in dem Moment, wo ich meinen letzten Satz gesagt habe und dieser Übergang, wo ihr dann auf die Bühne gekommen seid, das war so ein Glücksgefühl dann in dem Moment, weil ich gewusst habe, okay, A, du bist jetzt nicht mehr allein und B, jetzt geht's richtig rund, jetzt geht's jetzt wirklich, jetzt nimmst du den Laden auseinander. Und da habe ich mich so drauf gefreut gehabt irgendwie. Obwohl ich dann zwischendrin, wo ich dann gehe, so, oh, hast du den Text noch im Kopf? Egal, kröl einfach mit, wenn nicht, schalalalala und so irgendwas, das geht immer. Und es war dann so der
da
Moment,
wo ich,
dann, Scheiße. Und die Hände in die Höhe. Mann, ihr singt. Nee, das war dann wirklich so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe. Und ich glaube, das hat man auch so ein bisschen gesehen, ohne, dass jetzt so diese Vorfreude noch mal mehr steigt. A, weil ich es geschafft habe. Und B, weil ich jetzt weiß, was jetzt noch als absolutes Highlight kommt. Mhm. Und es war einfach so, wenn ich mal die Aufnahme angucke, das siehst du einfach so dieses glückselige Gefühl, so jetzt geht's los und jetzt machen wir euch fertig.
Also das war auch wirklich, obwohl ich nicht dabei war, aber ich könnte es vom Hörensage her, einfach ein Highlight auch für uns in dem Moment. So oft kommen wir auch nicht über die Grenze rüber, so nach Württemberg und Mannem und gerade das Kapitol.
Ja, das ist ja Institution. Da waren wir dann ja
mit jetzt unsere Institution und es hat auch bei uns ganz viel Glücksgefühle ausgelöst.
Das nächste Mal besorgen Sie mehr Wein.
Ja, das ist leider immer das Problem.
Das war aber die Leute haben wirklich, also ich muss sagen, Kapitol war eins von meinen Highlights letztes Jahr.
Ja, man hat ja auch danach noch wahnsinnig viel Resonanz gekriegt. Ja, ich weiß nicht, wie es eigentlich gegangen ist, aber so danach und auch oftmals wirklich, egal ob es die Kommentare waren, ob es Nachrichten waren oder so irgendwas, wo die Leute gesagt haben, so, oh, und das mit dem Wolf, das war so geil gewesen und das und wow und Hammer und so irgendwas. Und wo die Leute dann auch wirklich danach gefragt haben, gibt es das noch einmal? Und das finde ich einfach so eine geile Resonanz dann in dem Moment. Das war für mich, und für mich war einfach das Schöne, weil du ja gerade sagst, Kapitol, Institution, Mannheim, das ist eine große Bühne. Wo es okay, so dass ich dort spiele, da geht ja der Arsch auf Grundeisen im ersten Moment. Ja, und du denkst so, oh ey, okay, gut, alles klar. Renommiertes Haus, saugroße Künstler schon gespielt. Egal, ob es Can Anani war, Bülent Ceylan oder keine Ahnung was. Und du jetzt dann, ach, und das war dann so Gedankending. Und was mich auf der anderen Seite beruhigt hat, wo ich gedacht habe, so, nee, ich bin ja dann nicht allein. Ich habe ja dann eigentlich mit dabei auf der Bühne. Und das hat man so ein Tick weit Beruhigung gegeben, dass ich gewusst habe, okay, gut, alles klar, wir können eigentlich bis zum Schluss hier nichts passieren, weil ihr seid da. Und das war so das Gefühl, ach, die ganze Leute vom Team, vom Boulevardtheater, die da waren, alle Leute, alle Fans und alle Leute, die ich privat kenne. Und es hat dir einfach so ein Gefühl gegeben von, okay, gut, alles klar, mir kann nichts passieren, meine Familie ist da. So ein bisschen. Ja, das war schön. So mein Gedanke. Und das war wirklich, und es hat sich gelohnt.
Schön, ist gut. Also auf die Gemeinsamkeit und auf die gemeinsame Aktivität, was vielleicht dann auch kommen könnte, da kommen wir gleich noch drauf. Allerdings, ihr Leute, ihr springt ganz schön weit nach vorne. Jetzt sind wir schon in der Zukunft.
Haben wir deinen Vater abgenommen
jetzt? Nee, ich weiß schon.
Das ist der dünne Schalle. Ja. Der lässt uns rennen.
Ja, ohne Scheiß.
Ja, guck mal, der ist so schnell, haben wir einen Arsch schon lange mir abgepumpt.
Prost. Lass das schmecken.
Uwe, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich weiß, wo der Vater ungefähr langläuft. Ich greife den jetzt gerade noch mal auf. Und zwar ist es jetzt wirklich schon eine ganze Weile, dass du auf der Bühne stehst. Wie man dem großen Internet entnehmen darf, sind es schon bei über 20 Jahre jetzt, dass du das machst. Aber
wie geht irgendwo, denn das, wenn der erst 30 ist?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also da warst du wahrscheinlich gerade im Kindergarten, als du angefangen bist. Als du auf die Bretter, die die Welt bedeuten, nuff geklettert bist, hast du einen Spreisel noch geholt, weil du so klein noch warst. Nee, du warst, wie ich gehört habe, hat es schon angefangen in der Schule, in der Theater-AG.
Genau.
Und da warst du 16 oder was?
Nee, da war ich tatsächlich, das war in der 5. Klasse.
Da
war
ich in der 5. Klasse.
Da war ich in der 5. Klasse. Da war ich, glaube ich, so, wie ist, aber ist meine 5. Klasse, 10, 11?
Ja.
Ich weiß es gar nicht, so in dem Dreh. Da hat es angefangen. Und das Schöne war, sogar witzigerweise, war mal erst die Produktion, das war nicht reine Theaterproduktion mit der Theater AG, sondern das war wirklich, da war Band dabei, da war der Chor dabei.
In der 5. Klasse?
In der 5. Klasse, das war so ein riesiges Projekt und zwar haben wir ein Musical aufgeführt, das hieß Ferdinand der Stier. Und das war wirklich, das war unsere erste große Produktion und ich habe zusammen mit meinem damaligen besten Freund, haben wir die Hauptcharaktere gespielt, also nicht der Stier, wir waren der Baumwurz und er sitzt. wir waren tatsächlich Erzähler, die durch den kompletten Oben geführt haben und durch die komplette Geschichte. Also wir waren, ich weiß noch, mein Kostüm, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, wir haben beide so einen Zylinder aufgehört. Ein Zylinder, der mir viel zu groß war, dann die ganze Zeit auf die Ohren gedrückt. Ich habe so ein bisschen ausgesehen wie Al Pfeiffer. Aber das weiß ich noch. Und das war eine riesige Produktion, wirklich mit Liveband und mit Chor, die dann gesungen haben und dann ist gleichzeitig gespielt worden. Und das war so der Einstieg eigentlich so ein bisschen.
Aber jetzt muss man doch sagen, wenn ich in die fünfte Klasse, wenn meine Klassenlehrerin schon auf die Idee kommt, dass es eine gute Idee wäre, dass ich da durch die ganze Abend führe, dann muss ich ja irgendwie aufgefallen sein.
Das Lustige ist, ich bin überhaupt nicht aufgefallen.
Nicht?
Nee, gar nicht.
Wie haben die
sich ausgewählt? Mir wirklich, ich glaube, das glaubt mir kein Mensch. Ich habe heute noch Lehrer, die auf mich zukommen, noch in einer Show, die dann sagen, ach ja, das hätte ich ja gar nicht zugetraut, dass du so viel Babble konntest in der Schule, hast du immer die Gosch gehalten.
Wirklich?
So, es ist wirklich so. Sogar, ich weiß noch mal, Grundschullehrerin, die hat damals meiner Mutter, damals gab es ja noch so Empfehlungen, wo du hast aussprechen Kinder, auf was für Schule, die gehen sollen, die Kinder. Und hat meine Grundschullehrerin zu meiner Mutter gesagt, Frau Poschmann, ich gebe Ihnen Rot, das soll auf die Hauptschule, weil da geht so unter, weil da überhaupt nicht spricht. Und da hat meine Mutter gesagt, du mal schon auf die Realschule irgendwie so. Und dann bin ich auf die Realschule gekommen und ich habe mich dann wirklich einfach in die Theater AG und in dem Moment, wo ich in die Theater AG war, war das wie so, da hat sich so ein Schalter umgelegt, weil ich es von meiner Oma kannte, die hat ja auch Theater gespielt. Und da kam das dann so ein bisschen her, wo ich dann gedacht habe, so, oh, jetzt bin ich immer mit dir und jetzt kann ich schlafen lassen. Und da habe ich dann quasi dann, habe ich dann die Leute davon überzeugt, dass ich gerne die Rolle spielen würde.
War doch in die Wiege gekriegt.
Ja, du, zwar nicht der Winzer jetzt, ne?
Naja,
aber als Theater.
Ja, das Theater.
Ach, guck mal, weil ich habe mir das gedacht, wie kann das sein? Ich kenne Leute, die in der Theater AG dann gespielt haben und so, aber das war schon immer so klar, dass das eher extrovertierte Leute dann waren, die dann Klassensprecher waren oder nee, was weiß nicht. Ich,
oh
was
Gott,
sowas,
um Gottes
ne?
Wille. Für mich war das, ich muss sagen, für mich war das ja schon ganz schlimm, wenn ich vor der Klasse wirklich habe einen Aufsatz vorlesen müssen oder ein Gedichtel auswendig lernen. Klar, ich habe dann immer natürlich, war dann derjenige bei Gedichte mit auswendig lernen, war ja super. So, aber sobald ich irgendwie so frei spreche gemisst habe vor der Klasse, das fällt mir heute noch schwer. Also ich bin so jemand, wo du jetzt sagen würdest, so du stellst dich vor die 400 Leute, begrüßt die jetzt einfach mal, moderierst mal so ein bisschen. Das ist für mich was ganz anderes wie Theaterspiele. Mir geht da die Arschklammer hoch 10. Das kann meine Schwester wahnsinnig gut. Meine Schwester kann kein Theater spielen, aber die konnte sich auf der Prowein, konnte sich vor 500 Leute stellen und kann dann sagen, so, jetzt guck mal, wo der Bettel der Maus stolz. Und die hat die Leute dann. Das konnte ich zum Beispiel gar nicht. Das ist schon wirklich sehr, sehr paradox.
Gib mir mal die Telefonnummer von deiner Schwester.
Die schafft sogar im Winzerverein.
Ja. Oh, gut, die Fatima.
Sie hat immer liebe Grüße an der
Die ist verheiratet und hat ein Kind.
Ich bin auch verheiratet.
Du möchtest den Grund aber gehen, Dennis.
Du hast sogar zwei Kinder, Monchi.
Ah, stimmt.
Nur kurz erinnern, ne? Ja, ich meine, wenn einfach Verbindungen geknüpft hier. Das ist,
ja,
das ist,
ja, das ist Shine on the Pulse.
Das ist ein Wirtschaftspodcast irgendwie so, ne? Also
Winzergenossenschaft.
Winzergenossenschaft.
Kreative Winzergenossenschaft.
Hat hier jemand Winzergenossenschaft gesagt? Ja. Da bin ich dabei. Ja, aber ich meine, das heißt, man muss nicht unbedingt so ein arg extrovertierter Typ sein, nee, um in die Theater AG irgendwie D zu kriegen. Aber was mich da jetzt interessieren wird, ist, war das schon die Schule in Mannheim?
Nee, das war noch die Schule in Bad Dürkheim.
Das war die Schule in Bad Dürkheim.
Genau, da war ich auf der Realschule gewesen und dann habe ich quasi eine fünfte Klasse meinen Einstieg hatte.
Okay.
Und ab dem Jahr, jedes Jahr in der Theater AG wieder mitgemacht und mich wieder auf die Bühne gestellt, bis hin zu der, ich glaube, das letzte war wirklich die 10. Klasse dann. Und in der 10. Klasse habe ich lustigerweise Aachenwinzer gespielt.
Und war das im Dialekt dann schon?
Das war, also das letzte Stück war im Dialekt gewesen. Das Stück davor war in war Mischung aus Hochdeutsch und Dialekt. Das Stück davor war komplett in Hochdeutsch und Ferdinand der Stier war halt auch in Erzählhochdeutsch so ein bisschen. Das war ja dann irgendwie so vorgeschrieben, auch von der, ich glaube, das waren auch so Reime irgendwie so zwischendrin, was wir gemacht haben. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Aber das war quasi dann wirklich dann alles auf Hochdeutsch dann in dem Moment. Aber das letzte Stück war wirklich Dialekt.
Okay.
Pelzer Kudelmudel hieß das. Das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch mal, und das Schlimme ist, ich weiß auch noch mein erstes, und da habe ich, ein Küferhemd auch gehabt. Das weiß ich noch. Da habe ich ein Küferhemd aufgehabt und ich weiß die erste Sätze noch, wo ich da gesagt habe. Das hat sich so allgemein.
Sag mal.
Ach Gott, er leidet halt ohnehin, ich habe 20 Ludwigshafen angemeldet, 20 zur Weinprobe, als wo die was verstehen werden von wo bei der Luft, wo die da unten haben. Das weißt du doch. Das war der erste Satz. Das war der Einstieg.
Ja, sonst letzten Sie Heidelberger.
Letzten Sie Heidelberger. Er ist ein bisschen geswitcht.
Weil Ludwigshafen ist der letzte Außenpost.
Damals habe ich noch ein bisschen Angst gehabt.
Von Ludwigshafen?
Ja.
Was ich mir so vorstellen könnte, gerade ist, du bist 16 Jahre alt, du spielst da Theater schon seit der 5. Klasse, schon wirklich eine lange Zeit. Und machst das auch wahrscheinlich sehr gern, schon hätte ich das nicht so lange gemacht. Ich glaube, das war so die Zeit, wo der Monchi und ich schon auch in der ein oder anderen Schulband vielleicht mal gewesen sind oder so Idee gehabt haben zur Musik und uns da ein bisschen gesehen haben oder in Tagträume so gedacht haben, oh, Musiker sei, das wäre mal was.
Ja.
War das bei dir ähnlich, dass du im Jugendalter schon gedacht hast, oh, Schauspieler sei, das wäre was?
Ich sag's mal so, also bei mir hat es schon so angefangen, dass ich dann gedacht habe, so, oh, das wäre schon schön. Das wäre schon schön, wo du dann so Schauspieler und dann auch vielleicht mal Film oder sowas. Das war immer so. Aber ich muss sagen, ich war am Anfang, ist ja wie bei jedem Pilzerhaushalt so, dass die Mutter sagt, lern erst mal was Anständiges. Und mich dann gesagt habe, ja, ich würde gerne Schauspielerei machen. Und meine Mutter auch gesagt, mach doch erst mal Ausbildung, dann hast du was Solides und dann können wir weiter gucken. Ja. So. Und das war dann so mein Weg, wo ich gedacht habe, gut, okay, alles klar, dann gehst du den Weg. Weil ich habe ja dann viel auch nebenher dann gespielt, war ja dann auch relativ schnell am Boulevardtheater. Und da war das ja so, dass du regelmäßig Spieltermine Karte hast. Und da habe ich gedacht, oh ja, gut, okay, das ist gut. Das ist schön, so wie es läuft. Und ich finde, du lernst auch unglaublich viel dort davon.
Ja, aber die Frage von deiner Mutter ist jetzt hinfällig.
Warum stolperst du dir jetzt so? Nein.
Monchi, du machst alles durch.
Das hätten wir jetzt gar nicht so vorhin müssen, weil du hast recht, die Frage von meiner Mutter ist jetzt
unnötig. Du willst deine Mutter Herde Podcast.
Ja, aber die hätte sich doch jetzt selber schon erkannt in der Frage. Also ich soll dich von meiner Mutter fragen, ob du auch was Gescheites gelernt hast.
Ja, Mama, ich habe was Gescheites gelernt.
Und was ist das?
Ich bin gelernter Grafikdesigner.
Das ist nichts Gescheites.
Ich weiß es nicht. Ich habe gerade so kriegen zu wissen.
Das ist nichts Gescheites. Merkst du selber, ne? Merkst du selber.
Nee, das ist natürlich was Gescheites.
Das Schlimme ist, es war nach Ausbildung, ich bezahle, ich verstehe schon immer, was
ich
dafür.
Oh,
das
Scheiße.
War noch schlimmer für meine Eltern.
Ich kenne nur Leute, die damals Grafikdesigner gelernt haben, die halt was ganz anderes machen. Nur wirklich.
Ja, es ist, guck mal, es ist wirklich so.
Der Markus.
Ja.
Grafikdesigner gelernt und was macht jetzt? Verkauft er Küche.
Ja.
Na,
so. Nee, das Schlimme war, das war dann halt so eine Zeit, wo das dann so aufgeploppt ist. Irgendwie. Da wurde jeder Grafikdesigner und es war damals noch kein geschützter Beruf. Das heißt, ich habe eine Kollegin gehabt, die war gelernt, die Schreinerin, die hat halt privat ein bisschen was mit Paint und keine Ahnung was gemacht, so ein paar Kreise zeichnen können. Und dann hat die als Grafikdesignerin geschafft, war dann angestellt als Mitarbeiterin in der Grafik und denkst dann, gut, okay, alles klar, du hast keine Ahnung, 40.000, 50.000 Euro auf der Ausbildung nach. Ausgeschmissen, hast Privatschule besucht, hast schon noch das gemacht und dann stehst du schon da und hast letztendlich genauso viel oder noch weniger, wo du als Bezahlung kriegst. Und deswegen, also es war ein schöner Beruf, aber es war halt einfach irgendwann auch so, wo du gemerkt hast, oh nee, das ist einfach nur noch Quantität, da zählt nämlich Qualität, das ist einfach nur noch Abarbeit und raus. Und das war so, wo ich gedacht habe, so, nee, das will ich nicht machen. Und ich habe mal Schuldigkeiten getan, ich habe was Anständiges gelernt, in Anführungszeichen, und habe gedacht, jetzt kannst du weitermachen.
Also du hast das durchgezogen?
Ich habe das durchgezogen,
und hast auch danach als Grafikdesigner geschafft?
Ich habe dann wirklich, ich glaube, 7,5, fast 8 Jahre in dem Beruf geschafft.
Ah ja, okay.
Auch in zwei unterschiedliche Branchen. Also wirklich einmal bei Engelhorn. Weiß nicht, darf man Engelhorn sagen, oder ist das
Werbung? Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Du, ist es Werbung, wenn ich da jetzt Engelhorn ins
Spiel ziehe? Es kommt drauf an, wenn Sie den Podcast sponsern.
Dann ist es...
Dann kannst du ein paar Mal Engelhorn
sagen. Dann ich gerne ganz oft sagen.
Also nee, wir gehen sehr gerne essen im Dachgarten.
Wo ist das? Engelhorn?
Donnerstags ist Happy Hour von 11 bis 12. Kostet Scholle nur 2 Euro.
Nee, da habe ich dort lang geschafft und dann bin ich nochmal in der Werbeagentur in Karlsruhe bin ich nochmal übergewechselt. So Full-Service-Agentur, wo du quasi wirklich von Anfang bis Ende den Kunden betreust. Und das habe ich dann auch noch eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, so, es ist nicht mehr das, was ich spiele.
Aber also, du hast überall parallel.
Ich habe immer parallel Theater gespielt.
Immer.
Ach, wo ich in Karlsruhe gewohnt habe, ich bin jedes Mal am Wochenende von Karlsruhe, bin ich auf Deisum gefahren und habe gespielt.
Ja.
Das war so immer eigentlich so mein Highlight, wo ich dann gewusst habe, okay, jetzt kann ich ins Auto setzen, fahrst über die Brücke und bist daheim. Das war so, das war so.
Siehst du, da warst du damals schon mit wahrscheinlich Anfang 20, Mitte 20 schon an einem Punkt, wo der Monchi jetzt ist, ne? Wo er sich überlegt, so langsam, ne, wird mal die Zeit, wo er vielleicht alles an den Nachel hängen könnte und von der Musik leben könnte.
Ja, wie wäre das?
Scheiße.
Wo ist denn losgeht?
Mein Bart gesehen.
Mit der großen Kohle dann. Groupies, Hotelzimmer und alles.
Ja, das kommt jetzt so langsam bei dir, Monchi, würde ich sagen. Ja. Steht das
die
in der nächsten Zeit
oder Hotelzimmer? Ja, weil das, wenn das mal frage, her, dann schmeißt sie mich vielleicht mal raus.
Also ja, gut, man muss ja dazu sagen, die Hotelzimmer, die teilweise kriegt, wo dann so zur so guten Resi oder so irgendwas untergedroht oder zur so fröhlichen Traube oder so irgendwas, wo dann genau weißt, wo der Name schon im Briefing steht, wo genau weißt, oh, okay, alles klar. Das
Ding ist so fröhlichen Traube.
Willst du mit so Sterbebetten dann, wo du neu laufst und denkst, so gut, jetzt fehlt gerade noch das Kränzel oben drüber und das Kreuz hängt an der Wand.
Oh, das sind Interner jetzt. Monchi, schreib das auf. Du schreibst das gerade
auf. Ich schreibe mal alles auf, ja, natürlich. Ich habe sogar aufgenommen.
Also, was mich aber doch noch ein bisschen interessieren wird, bevor wir jetzt zu dem Wechsel kommen, dass du gesagt hast, ich mache komplett Schauspielerei, ist in dem jungen Alter, wo du das gemacht hast, und auch wirklich jetzt nicht als so extrovertierter Typ dich selber jetzt beschreibe würdest, wie war das mit bestimmte Rolle, für die man sich vielleicht gerade als Jugendlicher ein bisschen schämen wird? Wo man sagt, jetzt trete ich ja tatsächlich vor die Leute und spiele da vielleicht eine Rolle, die mir auch gar nicht so angenehm ist. Ich nehme an, du hast das vielleicht auch nicht immer raussuchen können, was du da spielst. Oder wie ist das? Warst du jemals in der Situation gewesst?
Also ich sag mal so, du hast ja als Schauspieler hast ja den großen Vorteil, dass auch wenn dir eine Rolle zugewiesen wird, dass du trotzdem sagen konntest, dass manche Sachen einfach nicht sagen möchte. Also ich habe zum Beispiel ganz viel Probleme mit so Fäkaliensprache. Also ich bin jetzt so jemand, der auf die Bühne geht und sagt, ja, Bumsefinger, keine Ahnung was.
Ja, ja.
Kann ich einfach nicht. Das will ich auch nicht. Mhm. Und da bin ich dann schon so, dass ich sage, gut, okay, alles klar, solange es nicht zu vulgär ist, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich jetzt merke, das ist nicht meine Rolle und da würde ich mich zu arg verstellen und die sagt irgendwas, ach, wenn es in dem Moment eine Rolle ist. Aber das Problem ist ja einfach, dass die Leute sich dann mit dieser Rolle identifizieren. Das wäre jetzt genauso, wenn der Winzer, wo irgendwas Blödes oder, sage ich mal, Rassistisches oder Fremdenfeindliches auf der Bühne sagen wird, ach, wenn es eine Rolle ist,
ja,
assoziieren die Leute es trotzdem mit mir als Privatperson. Und das war mir immer zu gefährlich, dass ich dann auch wirklich dann gesagt habe, so manche Rolle, wo ich gesagt habe, oh nee, traue ich mich nicht, will ich nicht, fühle ich mich nicht wohl, da tun wir uns keinen Gefallen damit. Mhm. Und deswegen, da habe ich eigentlich bisher immer Glück hatte. Das Einzige, was bei mir halt so ein bisschen war, gerade zum Schluss in der Realschule, ich habe sehr viel mit Mobbing zu tun gehabt. Also es war wirklich ganz, ganz extrem. Und da muss ich sagen, da war es für mich die schlimmste Zeit, mich eigentlich auf die Bühne zu stellen im ersten Moment und zu wissen, da unten sitzen die Leute, die dich fertig machen. Aber auf der anderen Seite hat mich das so viel wachsen lassen, weil ich dann gewusst habe, so, nee, okay, alles klar, ich stelle mich jetzt aber hin, das sollen die erstmal machen.
Mhm.
Und ich gehe dann auf und ich rock mal Roll und zum Schluss gibt es dann Applaus und dann ist mir egal, was die drei, vier, wo mich da gemobbt hätte, ohne denken oder sonst irgendwas, weil der Rest gibt mir irgendwie recht. Und es war dann auch so eine Art, ich will nicht sagen Therapie, aber es hat schon gut gedauert. Und dann wisst ihr schon, okay, alles klar, mit Humor erreichst du die Menschen und scheiß drauf, was die drei, vier dumme Hansle, die dich da gemobbt hätten, dazu sagen. So, das war dann aber im ersten Moment, wenn du hinaus guckst und du siehst, die da unten hocken, das ist dann schon so ein beklemmendes Gefühl, wo du denkst, okay, gut, alles klar, das ist jetzt ganz schlimm. Aber du denkst schon so, ne, gut, okay, alles klar, da sitzen ganz viele andere, du machst es jetzt und ziehst es durch.
Dann habe ich
dann
auch durchgezogen.
Ja.
Du gucken dann,
verstehst
du? Heute sitzen die ja noch im Publikum.
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist
ja. Aber es ist interessant, dass man ja auch in seine Rolle als Schauspieler ja auch erstmal reinfinden muss. Wenn man so früh angefangen hat wie du, ist das ja ein Prozess, wo man sich ausprobieren muss. Was traue ich mich überhaupt zu sagen? Oder kann ich tatsächlich jemand spielen, der mir komplett zuwider ist?
Ja.
Ja, kann ich sowas machen? Mir wird es zum Beispiel sehr schwerfalle, stelle ich mir vor, mich irgendwo hinzustellen mit einer ganz schlechten Laune und dann jemand der zu spielen, dem es total gut geht.
Ja.
Oder so. Also sowas, was mir in dem Moment zu dagegen geht. Ich glaube, das könnte ich gar nicht.
Ja, nee, das ist schon, also da fordert schon, du darfst zum Beispiel alles, was privat bei dir passiert, darfst du nicht mit auf die Bühne nehmen, weil dann bist du in dem Beruf falsch. Natürlich gibt es Modare, wo du kommst, wo du sagst, so, oh, ich bin so fertig, heute wird es schwer und oh, ich muss mich motivieren. Aber ich sag's mal immer so, letztendlich, die Leute, wo du ohne das Geld bezahlt hast, für den Ofen oder sich schick gemacht hast oder irgendwas, die interessiert es in dem Moment nicht, ob du jetzt, ob dir ein Furz quer sitzt oder sonst irgendwas, sondern die kommen zum Lachen, die wollen ihrem Alltag entfliehen und wer bin dann ich, dass ich da oben hinstellen kann und sage, ja, mir geht's eigentlich total schlecht, ich muss jetzt für euch spielen und so, würde ich nie im Leben machen, weil ich immer denke so, nee, jeder hat sein Päckel zu tragen, jeder hat seinen Blödsinn, der Alltag, diese ganzen Probleme und Sorgen, die ans Ohr gebabbelt werden und so irgendwas, jeder hat sein Päckel zu tragen, aber ich bin dann in dem Moment, muss ich mich dann auch als Dienstleister sehen, wo dann sage, nee, hör mal zu, die Leute haben jetzt dafür bezahlt, die kriegen jetzt 150% von mir und dann noch kann ich mich wieder in die Ecke hocken und heile, wie schlecht mir es geht.
So, aber so bin ich eigentlich der Typus gar nicht. Also ich muss sagen, ich habe ganz selten schlechte Laune. Das ist wirklich so, ich bin eigentlich immer gut drauf. Es passiert ganz selten, wo ich mal wirklich richtig blöd drauf bin, aber da ziehe ich mich auch dann zurück. Also ich bin dann so ein Maulader, ich hock dann in den Ecken, aber das kriegt so in dem Moment keiner mit, weil ich dann immer gucke, dass die Leute weg sind, so, dass ich dann so für mich selber stand, das ein bisschen ausmache, weil ich denke, keiner kann was für schlechte Laune. Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute rumlaufen und sagen so, ja, du bist blöd, weil und du weißt gar nicht, warum die jetzt so drauf sind. So. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Das ist so ein Problem von unserer heutigen Zeit.
Schwer auszuhalten. So schlecht.
Ja. Aber
fragt mich, wie es geht.
Monchi, wie geht das?
Guck lieber nicht. Monchi, ja. siehst du da ein paar Parallele? Weil ich, ganz ohne Scheiß, wenn man dich erlebt, ne? Ich kann es jetzt als Außenstehender und nicht Frontmann in dieser Runde, kann ich das mal sagen. Also das ist genau der Grund, warum ich kein Frontmann bin. Ich will das auch gar nicht sein. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Rolle als Bassist. Das sind nur 4 Seiten. Das sind schon mal 2 Seiten weniger zum Vergreifen, das finde ich gut. Aber ich erlebe das ja und gucke euch von der Seite so ein bisschen zu. Bei dir ist das auch so. Ich habe noch nie mit einer schlechten Laune auf der Bühne erlebt.
Naja, habe ich auch nicht, weil Tim hat was Richtiges gesagt. Also es ist ja so, wenn ich auf die Bühne gehe, das ist ja ein bisschen was, das ist Therapie, das stimmt
ja,
nicht.
Doch,
ja, vielleicht kann man es ja, aber es ist schon so, das ist ja was Schönes, auf der Bühne zu stehen.
Ja.
Also wenn ich auf der Bühne stehe, das ist dann wie so ein Schalter, dann geht mir es gut in dem Moment, weil das ist ja das, wo ich Lust drauf habe.
Ja, wo du gern machst.
Wo ich gern mache. Und wenn ich auf der Bühne stehe, dann habe ich auch Spaß.
Ja.
Dann ist auch nicht gespielt. Ich habe nicht kein gespielten Spaß, weil ich habe Spaß.
Ja, genau, das ist bei mir auch. Bei mir ist dann, wie du sagst, so ein Schalter um.
Ja.
Und dann bist du drin.
Weil dann habe ich auch Spaß in denen und dann vergesse ich meine Sorge. Jeder hat sein Alltag.
Ja.
Aber ich werde das oft gefragt, ach, wie sieht es aus? Du hast ja noch einen Alltag und musst noch schaffen und dann noch auf die Bühne. Ich sage, ja, aber das ist mein Ausgleich.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja für dich dann in dem Moment das Schöne eigentlich.
Ach,
so Work-Life-Balance.
Ja, genau.
Was ganz wichtig.
Das war irgendwas aus
Work-Life-Balance.
Aus der Heidelberger Gegend, glaube ich, war das gerade.
Das färbt ein bisschen ab.
Aber dann... vielleicht da nochmal kurz wieder der rote Faden, da läuft der Uni irgendwo, der ist gerade ein bisschen fortgewesen, aber um den roten Faden nochmal gerade zu finden, das heißt, du hast keine Schauspielausbildung gemacht.
Nein, ich habe keine klassische Schauspielausbildung gemacht.
Hast du irgendwelche Workshops besucht, um da irgendwas zu definieren, oder hast du immer für dich so das Gefühl gehabt, eigentlich brauche ich das gar nicht?
Also das Gefühl habe ich nie gehabt, dass ich das nicht brauche, aber was bei mir einfach ist, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich lege meine Rolle zum Beispiel immer kurz vor der Premiere erst richtig fest. Weil bei mir ist es so, ich merke das dann im Zusammenspiel mit meinen Kollegen, wo ich danach verstehe, wie die Rolle ist, was die Charaktere von deiner Rolle, von deiner Einzelnen sind. Und ich bin halt so ein sehr bauchlastiger Mensch. Ich denke dann in dem Moment, gut, okay, alles klar, du kannst da ein Gesicht hinsetzen, du kannst da Pause hinsetzen. Und das habe ich über Jahre hinweg, habe ich das so ein bisschen mir auch bei Kollegen abgeguckt, weil ich bin ja wirklich jemand, ich beobachte wahnsinnig viel und dann lernst du halt wirklich auch, egal ob das jetzt Alltagssituation ist oder ob das Kollegen auf der Bühne sind, du nimmst von alle irgendwas mit und das Schöne war jetzt gerade in den letzten Jahren, habe ich mit so vielen tollen Kollegen einfach auch zusammenschaffen dürfen, egal ob das Regisseure waren, ob das Musiker waren, ob das irgendwelche Tontechniker waren oder so irgendwas, die da alle in irgendeiner Form so einen Tipp auch mitgeben, was du für dich selbst verinnerlichen kannst.
Ja.
Und so hat sich das dann ganz so ein bisschen entwickelt und der damalige Leiter vom Boulevardtheater Deidesheim, der Hans-Dieter Willisch, der hat es damals, wo ich dort angefangen habe, schon so ein bisschen entdeckt und angefangen zu feilen. Und dann quasi auch mir so ein bisschen Privatschauspielunterricht gegeben hat. Und dann kam ja dann das ganze Comedy noch dazu und da hat mich der Boris dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen und hat dann gesagt, ah, guck dir mal das an und Timing und ah, da musst du ein bisschen dran arbeiten und so. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass du dann auch so eigenständige Arbeitsmoral irgendwie entwickelst, dass du merkst, okay, wo sind deine Stärke, wo sind deine Schwäche, was kannst du besser? Ich meine, das war ja ähnlich wie bei euch so, wenn du singst, du weißt ja, okay, alles klar, die Not treffe ich, aber da muss ich noch drauf über oder so irgendwas. Bei mir war es genauso. Also so wirklich so, auch egal ob das Texte sind, ob das Charaktere sind, dass man da einfach wirklich so, das ist so ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen einfach außenrum.
Sicher, das sind ja auch so die Parallele zu mir. Na, also das, ach, mit dem Bauchgefühl. Du merkst ja, ob das...
Da hast du ganz viel davon,
ja. Ich habe genau...
Oh, das war jetzt Space. Hat er nicht gesagt.
Doch,
hat er nicht gesagt.
Doch.
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Ja. Naja, aber das ist ja genau das. Du merkst ja, ob es dir Spaß macht, in erster Linie auch. Und ob es da ohne A kommt bei der Leid. Ja? Und ich glaube, wenn du das aus freien Stücke machst, und das ist ja das, was bei dir auch kommt, du machst das ja, du spielst ja den Winzerbu, ach, das ist ja eine Kette zu dir,
ja.
Ein Stück. Ja, ja. Das ist dein Charakter. Und man merkt es, dass das nicht aufgespielt ist.
Ja.
Es ist zwar eine Rolle, das stimmt.
Genau.
Es ist halt keine Rolle, wo du sagst, okay, da muss ich mich verbiegen.
Und das ist der essentielle Punkt, weil es gibt auch wirklich so Sachen, wo einfach auch schon Leute gesagt haben, ja, du musst mal über die Themen sprechen, du musst über die Themen sprechen. Aber ich gesagt habe so, nee, weil in dem Moment wäre die Figur auch ein bisschen politisch. Mhm. Und das habe ich von vornherein gesagt, das mache ich nicht. Ich habe Texte, wo dann irgendwelche Witze über die AfD drin waren, wo ich gesagt habe so, ja, komm, mal machen, aber ich will es einfach nicht. Ich will nicht Dings, ich will nicht beleidigend werden. Mhm. Ich will so ein bisschen so Sidekicks machen, so ein bisschen in die Richtung. So stehe ich komplett dahinter. Aber wenn ich mich jetzt über irgendwas komplett lustig machen würde, würde ich nicht machen. Weil es einfach dann, wie du sagst, es fühlt sich dann vom Bauch her falsch an. Und ich höre dann wirklich wahnsinnig auf meinen Bauch. Ich bin dann wirklich so, dass ich sage so, nee, das funktioniert nicht. Selbst wenn ich es jetzt gezwungen wäre, das zu sagen, das wirst du bei mir auf der Bühne sofort merken, dass das geschrieben ist und dass ich das nicht aus voller Überzeugung sagen würde.
Was mir da dazu einfällt, ich habe ein Stück von dir gesehen auf YouTube, wo du genauso was auch gemacht hast, hast was über Corona, die Corona-Zeit und die Lehrer gesagt und hast da so ein bisschen Spitze ausgeteilt zu den Lehrern. Ja. Und man hat tatsächlich richtig gehört, wie du dann so einen kleinen Schritt zurück machst und dann sagst, jetzt mal kurz Spaß beiseite, das, was die Lehrer machen gerade, ist echt ein Knochenjob und das ist super Sache. Und dann bist du wieder einen Schritt vor und dann warst du wieder voll im Winzerboot drin und hast wieder über was hergezogen oder sowas. Ne? Und das hat man dort deutlich gemerkt, dass du da ein bisschen den Gang zurückgenommen hast, sozusagen. Ne?
Weil ich muss sagen, ich bin nicht so ein Mensch, der da irgendwie aufrühren will. Es gibt ja ganz viele Kollegen, die das bewusst machen, die bewusst auch so einen bösen Humor irgendwie für sich entdeckt haben, wo sie sagen, okay, alles klar, ich gebe hier jetzt auf die 12, aber da bin ich der Mensch nicht dazu. Also bin ich einfach nicht, weil für mich ist das in dem Moment ganz schwierig zu unterscheiden, okay, gut, alles klar, das ist jetzt mal Bühnenalter Ego und sobald ich dann von der Bühne runtergehe, bin ich dann wieder privat. Das ist mit so harten Texten, boah, das ist ganz schwierig. So viel Alkohol kannst du gar nicht trinken danach, dass du dann sagst, okay, alles klar, es war gut gewesen, es war alles super. Okay.
Apropos, super. Prost.
Wir sind fast gleich auf dem Ding, fast gleich auf dem Stille schon.
Na, ja, komm, hebt euch noch ein bisschen was auf. Also vielleicht, dass das auch kurz ertragt, weil, dass ich euch das noch kurz zurückmelde, weil das ist wirklich was euch einigt, auch euch zwei, das ist die Authentizität, dass man wirklich euch das abnimmt, was ihr macht und euch und das sagt.
Das ist ein schweres Wort, gell?
Ist ein schweres Wort, deswegen habe ich es auch so langsam gesagt, deswegen habe ich auch keinen Schorle getrunken, sonst könnte ich sowas nicht sagen.
Authentizität.
Oh, guck, der kann sagen.
Ich kann das nicht. Aber guck, wie ich die Gosch dabei mache. Authentizität.
Ja, das ist der
Korke.
Das ist der Korke. Warte kurz.
Nee.
Ja, jetzt.
Sag mal, was ist denn der Boris? So, ich gesagt, der Boris hat dich ein bisschen so unter die Fittiche genommen.
Ja.
Der war ja auch schon bei uns im Podcast, gell?
Der war schon mal bei uns.
Ja, genau. das habe ich schon alles gehört, was er gesagt hat.
Echt? Da hat er nicht gehetzt über dich.
Die Ohrwelt ist neu geschaltet.
Wie genau hat er dich unter die Fittiche genommen?
Da hat so ein bisschen das Potenzial in mir entdeckt. Da hat quasi der hat von mir eine Rolle gesehen, tatsächlich. Bleibt doch zum Frühstück, wo ich ein sehr verspießter Beamtes spiele. Und da hat er gemerkt, so, weil er selbst ein Stück mal gelesen hat, was er gern selbst gemacht hat. Und er hat aber nicht gewusst, wie er es anlegen soll, so vom Charakterlichen her. Und da hat er mich in dem Ende Stück gesehen und hat gesagt, und genau das ist die Rolle für das Stück, für dieses Einmannstück. Und dann hat er gesagt, kann er sich ja vorstellen, ein Einmannstück zu machen. Und ich, blauäugig wie ich bin, und ja, kein Problem. So, und dann habe ich das zugesagt, und dann habe ich den Text gekriegt, dann habe ich mir das mal angeguckt und dann auf einmal ist mir bewusst geworden, Scheiße, du stehst ja 2 Stunden lang alle auf der Bühne. Habe ich noch nie gemacht. Ja. Wirklich noch nie. Und ich habe nie die Ambitionen dazu gehabt, dass ich sage, so, okay, alles klar, ich stelle mich jetzt da wirklich an vorderste Front, weil ich gerne Ensemble gespielt habe und so. Du hast dann so deinen Platz und spielst mit deinen Kollegen. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, oh, okay, alles klar, da brauche ich aber Support, weil das ist eine ganz andere Hausnummer. Und so hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Da hat man dann Tipps gegeben, auch so mit Textlernen, so, wo ich darauf achten muss, die Pointe richtig setze, die Witze richtig rausschieße wie ein Korke und so. Und dort hat er mich wirklich sehr unter die Fittiche genommen, was das auch geht, weil er ja wirklich schon wahnsinnig lange in dem Metier unterwegs ist, auch ganz viele Kollegen kennt und auch die Mechanismen kennt. Und da hat er mich so ein bisschen zur Seite genommen und gesagt, gut, wir arbeiten da jetzt dran. Und da ist dann halt, haben wir dann auch festgestellt, gut, okay, das kann er gut, das kann ich, wenn ich ja gut, da fehlt mir ein bisschen das, da fehlt mir das. Und da haben wir dann immer dann auch Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, auch mit dazugezogen. Und so schon quasi dann das Ganze so zusammen erarbeitet. Und das war so wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass der Boris das dann gesehen hat, dieses Stück, und hat gesagt, Kater, und du machst jetzt mal ein Einmannstück. Und das war so was, wie ich gedacht habe, im Leben nicht, mache ich das nicht nochmal, nee, um Gottes Willen mache ich das nicht nochmal, immer und nie wieder. Und dann ist das zweite Stück gekommen, dann kam der Winzerbo und dann ist es jetzt so ein Selbstläufer, mittlerweile funktioniert.
Aber du spielst jetzt schon auch noch Ensemble-Sache?
Ja.
Schon, ne?
Ja, natürlich. Das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen, weil es einfach so schön ist mit Ensemble, weil das so... Ich finde, ach, die Winzerbo-Figur, die funktioniert nur, wenn du ein geiles Team um dich rum hast. Mhm. Und es ist auch so bei Ensemble. Und das liebe ich einfach, wenn du mit so einem kompletten Ensemble auf der Bühne stehst und dann geht so ein Hi-Ha, Ping, Pong, der sagt das und da kannst du das, der steigt aus, du musst auf der Bühne lachen und so irgendwas. Und das finde ich einfach so genial, das hast du halt, wenn du allein unterwegs bist, nicht so extrem. Du hast das Publikum, mit dem du interagieren kannst, weil du ja auch teilweise Kracher drin sitzen, wo du Sachen rausballern, wo du denkst, so, das hast du jetzt nicht gesagt und du bringst mich jetzt komplett aus dem Konzept und ich weiß gerade nicht, wo ich weitermachen soll. Ja. Aber Ensemble ist halt wirklich doch schon wirklich wahnsinnig schön. Da komme ich halt her. Das ist so ein bisschen so.
Aber die Leute im Publikum, erwarten die dann der Winzerbo?
Also natürlich du nicht. Meinst du meinst jetzt, wenn er in einer anderen Rolle ist?
Ah jo, wenn du in einer anderen Rolle bist, bist du trotzdem irgendwie der Winzerbo, oder nicht?
Ich sag's mal so, am Anfang war das ein bisschen extremer, weil ich für viele Leute ja vor dem Winzerbo gar nicht existiert habe. Ich bin ja seit 16 Jahren eigentlich im Theater und habe für die quasi dann vor der ganzen Winzerbo-Geschichte nie existiert. Die haben ja gar nicht gewusst, dass ich sag ich mal, Theater spielen kann. Mhm. Und da habe ich dann wirklich, gerade am Anfang war das ganz extrem, dass ganz viele Leute dann rausgekommen sind. Ich so, ah, wir kennen sie nur als Winzerbo, aber sie kennen ja auch Theater spielen. Und ich dann sage so, ja, da komme ich ja eigentlich auch her. Irgendwie wurde so komplett verwundert, so weil sie denken so, du bist jetzt so nur Stand-Up-Comedian oder generell Comedian, wo sie dann so komplett irritiert sind, wo sie sagen, ah, das war was ganz anderes, aber war schön. So, wo dann denkst du, ja, es funktioniert auch so. Also es ist wirklich, aber du merkst, manche Leute, die kennen doch nicht unterscheiden, die sehen dann trotzdem so, ja, so wie ein Sabu irgendwie so, aber es ist trotzdem, dass ich wirklich wahnsinnig gerne unterschiedliche Rollen spiele.
Sau gut. Also, was mich jetzt gerade, als du das erzählt hast, habe ich mir gerade gedacht, wenn jetzt jemand dich gar nicht als Winzerbo kennt, dann war das jetzt eine verdammt lange Herleitung bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und sagst, was ist denn eigentlich der Winzerbo? Das wissen ja wirklich nur Leute nicht, die aus dem Saarland kommen. Oder unsere erste Staffel nicht kennt. Dann wissen auch nicht, wer der Boris ist und so. Schnell nachhole. Der Winzerbo ist aber aus der ganzen Sache entstanden und viel hat Corona mit dazu beigetragen, dass du gedacht hast, was machen wir jetzt? Und ich meine, du hast das auch mit Boris zusammen dann auch entwickelt.
Genau,
ne?
Ja. Also es war eine Geschichte, die wirklich zusammen mit Boris entstanden ist, der mich dann irgendwann auch gerufen hat und gesagt hat, wir müssen irgendwas machen, weil das war wirklich gerade am Anfang vom Lockdown. Und das Schlimme ist wirklich, wenn du warst ja gewohnt, du bist 200 Mal im Jahr auf der Bühne. So. Ach, du bist in einem Hamsterrad, so. Du funktionierst, du spielst von Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, teilweise Doppelshows, drei Shows, dann irgendwie noch...
Montag, zwei.
Haben wir uns gemerkt.
Wer hat denn das gesagt?
Boris.
Montag, zwei. So, das ist der Punkt, wo ich gerne mit Herrn Celia jetzt direkt telefonieren würde.
Okay, exakt, Montag, so schlimm war
es. Ewe lacht da rot
an. Jetzt weiter. Nee. Es ist wirklich so, dass du warst in so einem Hamsterrad drin und du hast halt wirklich wahnsinnig viel geschafft und dann auf einmal warst du so ausgebremst. Ja. Und das war für mich am Anfang ganz furchtbar, weil ich habe mich wirklich, das ist kein Spaß, ich habe mich jeden Tag fix und fertig gemacht, habe mich angezogen, habe mich frisiert, habe mich geduscht, habe mich gewäsche. Um einfach nirgendwo hinzugehen. Mhm. Und das war dann so furchtbar gewesen. Und dann hat mich Gott sei Dank dann Boris auch gerufen, weil wir dann gesagt haben, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwie was schaffen. Wir haben das dann vorher immer getestet, dann erstmal noch mit Maske, dann am Abstand auf dem Büro gesessen und so irgendwas. Und dann kam er mit der Idee, mit diesem Video, dann haben wir den Text zusammen dann gelesen gehabt. Und dann hat so ein Käse, ja, wie kannst du das präsentieren, du als Team? Da habe ich gesagt, nee, als Team will ich es nicht, weil da habe ich ein Problem damit, also ich brauche eine Rolle. Da haben wir erst so Batschkopf aufgehört, haben dann verschiedene Hüte ausprobiert und dann irgendwann habe ich gesagt, ah, ich habe noch so einen Winzerkittel drunter vom Hans Dieter, da hängt noch einer, sollen wir das vielleicht machen? Ah ja, gut, okay, alles klar, ah, lass uns dann in den Wingert gehen. Da hat er am gleichen Nachmittag, ich habe glaube ich 2 Stunden Zeit gehabt, den Text zu lernen. Und wir haben an dem Tag wirklich auch noch getrunken gehabt. Also wir waren dann im Büro, wir haben getrunken gehabt.
Authentizität.
Und das Schlimme ist, bei mir fängt, wenn ich getrunken habe, fängt aus 8 zu hängen. So. So wie jetzt, so wie jetzt auch. Es geht schon runter. Warte mal, aber deswegen habe ich die Cap auf, dass es quasi nach oben ziehen kannst.
Man sieht es halt bloß nicht.
Das ist halt blöd. Ne? Nee, und dann sind wir wirklich in den Wingert und haben dann den ersten Clip aufgenommen. Das war ein One-Taker, also wir haben quasi nichts wiederholt. Das war wirklich von Anfang bis Schluss war das dann direkt durchgedreht und dann haben wir gesagt, gut, okay, alles klar, wir haben jetzt mal was gemacht. Das Ding soll schneiden, wir stellen das dann irgendwann mal online. Und dann war das wirklich so gewesen, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, wann das online gestellt hat. Ich glaube, donnerstags oder freitags. Ich meine, freitags, glaube ich, war es, wo er es online gestellt hat. Und dann ist irgendwie das Wochenende vorbeigekommen und ich bin montags, bin wieder ins Büro gekommen. Und er sitzt freudestrahlend im Büro und sagt, ah, du hast um 13 Uhr Interview mit RP1, die Reubpfalz will einen Bericht machen und das. Ich so, hä, wegen was? Ich habe erst gedacht, wegen Corona und wie es uns geht und so irgendwas. Ja, ja. Da habe ich gesagt, nee, mit dir, der Video, wirst du nicht, hast du nicht gesehen und so irgendwas. Und dann ist mir erstmal das Ausmaß bewusst geworden und dann bist du dann erstmal so, oh Gott, hier ist das was in meinem Ohrgericht. Irgendwie so. Das war wirklich so komplett irgendwie Überforderung dann in dem Moment, wo ich gedacht habe, okay, gut, aber gut, da hast du wenigstens was zu tun und hast ein bisschen was. Und dann war das so ein Selbstläufer irgendwie so ein bisschen.
Wie viele Klicks waren das gewesen? Weißt du das noch?
Oh zu der Gott, Zeit? Ich glaube zu der Zeit, ich weiß nicht, ich glaube irgendwas um die 60 oder 70.000 oder 100.000 ja. oder 200, ich weiß
es
gar nicht mehr.
Ich meine, das ist fast sechsstellig gewesen irgendwie.
Ich glaube irgendwie, ach, es waren so um die 100 oder 140 aha. oder ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ja. Kann mich gar aber ein Mordserfolg, ne? Von, ja. null, von null auf.
Ja.
100.000.
Ja, das war schon ein bisschen so, wo ich gedacht habe, oh Jesus, nee, was ist denn jetzt passiert?
Ja, sau. Und dann war der Druck groß, neue Sachen zu produzieren, oder?
Ich muss mal sagen, der Druck war nicht so groß, weil ich gedacht habe, ja komm, das ist so One-Hit-Wonder, weißt du, so wie Roberto Blanco, der seit 500 Jahren Ding singt.
Schöne Maid oder was?
Ja, ja. Und da habe ich gedacht, ja komm, machen wir nochmal eins, haben wir nochmal eins gemacht. Und da waren wir uns beide eigentlich sicher, das wird nicht so wie das Erste. Das Erste, das war jetzt halt so das Thema, und der Zeitpunkt war super und das Zweite, das flacht jetzt halt so ab und dann landet es wieder in der Schublade, die Figur. Und es hat einfach nicht abgerissen. Und dann hat es irgendwann so angefangen, dass die Leute mich schreiben, wann kommt das nächste Video, wann kommt das nächste Video. Und dann hat es dann angefangen, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, dann müssen wir jetzt liefern. Und das war ja für uns gut, weil wir zu dem Zeitpunkt nichts zu tun hatten. Und dann haben wir halt geschrieben.
Wer sind denn die, ich schreibe? Bist du das oder ist es Boris und du?
Boris und ich in Kombination. Ja? Wir haben dann aber auch Leute, die nochmal drüber gucken, weil du ja dann irgendwann so, du bist ja dann so betriebsblind, weil du hockst ja nur am Schreibtisch und machst und irgendwann weißt du nicht, ist es noch witzig, ist es nicht mehr witzig. Du holst ja Meinungen von außen ein, sechst dann mal deine Mutter vor, da sechst Freunde vor und die geben dann so ein bisschen Feedback, dann schreibst du es nochmal um und bei manchen Sachen, wo dann halt wirklich auch Leute uns auf die Idee gebracht haben und ich sagte, ah du, ich hab da mal so ein bisschen Kleinigkeit zusammengeschrieben, kannst du mal gucken, ob es gebrauchen kann, dann haben wir da draus noch was Neues gemacht, also es ist immer so ein Zusammenspiel. Also sind auch so, manche Texte sind komplett von Boris gekommen, wo er gesagt hat so, oh, ich hab da was Sauwitziges geschrieben, guck mal drüber, dann guck ich nochmal drüber, formuliere die Sätze um, mach Sachen anders da, mach noch was dazu, mach was weg und dann funktioniert das.
Kann Boris Pelzi schreiben?
Boris kann nicht mal Deutsch schreiben. Ich mag auch zu bezweifeln, dass er Kroatisch gut schreiben kann. Nee, Spaß. Nee, also der kann schon. Das Witzige ist wirklich, wenn er mal als versucht, was auf Pelzi zu schreiben, muss ich dann immer so Korrektur lesen. So ist es, wo ich dann sage, schreibt man das so? Ich so, ja, aber nicht bei uns in Nepals. dann nochmal drüber muss so, aber es ist wirklich. Also ich glaube schon, dass er es kann. Er kann es besser sprechen wie schreiben, sagen wir es mal so.
Also das sind mittlerweile, glaube ich, 26 Folgen habt ihr gemacht.
Oh, ich weiß es gar nicht.
Ja, also das letzte zumindest auf deinem Kanal, auf dem YouTube-Kanal, sind 26 Folgen schon ein Haufe Holz.
Ja,
ne?
Das
wobei
Ding ist,
bei Facebook, glaube ich, sind es mehr.
Sind es wahrscheinlich noch mehr.
Bei Facebook sind es gleich nochmal mehr, weil wir haben dann auch irgendwann angefangen, so kleine Clips zu machen, also nämlich so komplett 3 Minuten oder 2 Minuten. Einfach Sachen, die uns spontan eingefallen sind, dann auch mal private Sachen irgendwie so auch ein bisschen gepostet und so. Und da haben wir halt gemerkt, so, dass es diese Mischung das eigentlich so ein bisschen ausmacht. So. Weil es ist ja jetzt auch so, es ist wieder normal, die Theater hin auf, da hocken wir nicht allein am Handy, es ist einfach so. Es war halt in der Corona-Pandemie, was halt einfach super, weil sobald du Video online gestellt hast, ist es so durch die Decke gegangen, bis zum geht nicht mehr.
Weil die Leute, Zeit
haben. Ja, und jetzt ist es wieder so in dem Alltagstrott, wo keiner Zeit hat, wo 30 Sekunden Videos, dann musst du dann so, gut, okay, alles klar, schnell. Und deswegen haben wir da ein bisschen gesagt, wir gehen mal ein bisschen in eine andere Richtung, wir versuchen mal andere Clips, irgendwie so ein bisschen. Aber der Winzerbu existiert noch.
Den gibt's technisch. So viel, sehr gut. Also ihr wisst, wir sind ein Karriere-Podcast da, ne? Und wir haben nicht nur ganz viel von dir gehört und auch gesehen auf YouTube, sondern wir haben auch von dir gelesen. Und der Monchi hat wirklich da, der war base. Warum machen Bs? Er hat gesagt, so. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, Christoph, der hat das Buch in der Hand gehabt von dir. Es gibt ein Buch, es gibt ein Buch vom Winzerbund.
Wo gibt's denn das?
Ja, das gibt's im Milltown Verlag, gibt's das zu kaufen.
Und erhältlich im Boulevard Theater Heidesheim nach der Winzerbuch-Show.
Natürlich. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, guck mal, der Winzerbuch, der hat ein Buch. Warum hab ich das nicht?
Das war nicht Bes, das war Neid.
Ja, das war pure Neid. Gut, aber das sind
Blitze. Schneckst du, schreib mir zusammen, Monchi.
Nee, das, ich nehme jetzt einfach dein Buch und klebe mein Gesicht drauf.
Unser Leben mit stillem Schorle.
Ja, aber das ist doch auch schon mal geil. Ja. Wie ist das gekommen? Hat er, das hast du nicht selber auch alle geschrieben? Ne?
Da habe ich Hilfe dabei gehabt. Also es war diese Idee, weil wir halt wirklich ganz viele Texte gehabt haben und ganz viele Geschichten gehabt haben, die dann teilweise für die Bühne, wo man gesagt hat, die sind für die Bühne, die sind zu schwach, okay, hebt man mal auf so. Weil ich habe so Sammelsorium wirklich an Texte, an Geschichte und keine Ahnung was, was wir so im Background haben. Und dann sind wir so ein bisschen, und das war auch wieder die Idee, muss ich sagen, von Boris, der dann auf die Idee gekommen ist, hat er gesagt, was machen wir mit der ganzen Geschichte? Mhm. Und dann hat er dann auch gesagt, was hältst du, was Mensch, ein Buch oder so irgendwas?
Viel zu schade zum Wegschmeißen.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber gut, ich habe jetzt nicht so viel Stoff, irgendwie so Dings, wo man jetzt sagen konnte, jetzt so ein großes Buch. Er hat gesagt, lass mich mal machen und lass mich mal überlegen. Und dann haben wir viel zusammengesessen, viel drüber gesprochen, und dann haben wir einen lieben Freund, der uns auch schon Sachen geschrieben hat, Stefan C. Braun, der hat auch das Buch geschrieben, da haut es dem Glas die Duppe raus, da hat er mitgeschrieben. Und das Schöne war einfach, dass es so ein Austausch war und so eine Symbiose war, wo das dann wie so ein Selbstläufer auf einmal wurde, wo dann aus dieser Idee, die man mal so angerissen hat, ist dann auf einmal was Konkretes geworden. Und das war dann einfach wirklich so surreal und strange, wo es dann auf einmal gesagt hat, ja, wir machen das Buch und das sind die Texte und lese das mal durch und Korrektur und keine Ahnung was und was kann man da noch erinnern und dann Cover und dann denk. Und du stehst schon einfach so da und denkst so, das konnte jetzt nicht sein, da gibt es jetzt ein Buch mit meinem Gesicht von der Truppe, die Leute kaufen das so irgendwie so.
Yeah.
Und das war wirklich dann so, das waren dann so ein paar autobiografische Sachen, wo dann irgendwie mit neu gewurschtelt wurden, die werde ich jetzt aber nicht sagen, was natürlich autobiografisch nicht ist.
Das ist einfach so rot markiert.
Das ist dann einfach so ein schönes Buch zum Schmunzler und so, und ich finde es einfach schön, wenn die Leute es lesen, dass sie so ein bisschen so ein Winzerbuch vielleicht auch im Kopf haben, wie ich das erlebt habe, wie ich das gemacht habe oder wie mir das widerfahren ist und so. Und das ist einfach total geniales Teilwoche. Also wirklich, ich muss sagen, ich war da wirklich sehr, 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 sehr happy und sehr, sehr stolz auch irgendwie. Ach, wo ich Sachen mit meinem Gesicht drauf ganz furchtbar finde. Aber das war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, oh, cool.
Tim, ich habe trotzdem ein klein bisschen Kritik an dem Buch.
Achtung, bitte.
Ich bin jemand, der liest nicht. Warum gibt es das Ding denn als Hörbuch, sag mal?
Ich wollte die Leute wieder zum Papier führen. Ja. Back to basic.
Okay. Ja, aber
und jetzt überleg
ich
da mal,
als Hörbuch hätte ich und jetzt gekauft. Überleg
da mal, es ist doch viel schöner, wenn du mal Gesicht auf dem Nachttisch liegen hast und du wärst nachts wach und denkst, ach Gott, was mache ich jetzt? Der Postmann, da grinst er dich blöd an, nimm schon mal das Buch in die Hand.
Aber guck mich mal an, ich gehe gern joggen.
Um Gottes Willen. Ich meine, das ist ein Audioformat, aber das hört man schon, der Lungen, die pfeift. Das kann man sogar hören, dass du nicht gern joggen gehst.
Ich gehe gern joggen, jetzt lass uns mal die Illusion. Ich gehe gern spazieren durch den Winger und her gern mal über Spotify oder Apple-Dings oder ist alles Werbung, gell?
Ja.
Höre ich gern Podcasts beziehungsweise Auto-Hörbücher. Ne, wie nennt sich das?
Ja, Hörbücher. Kann man sagen. Ja.
Das wäre doch mal geil, oder?
Ja, ich muss sagen, bei mir ist halt einfach das Zeitliche gerade im Moment das Problem.
Das kriege ich mal hin.
Du,
wie dick ist das Buch? 300 Seiten?
Ich mache mal 2 Stunden. Ah jo, dann läuft die Sache, verstehst du, am 4. Schöner dann in Kapitel 4, dann so, ja, ich weiß nicht, was da steht, kaufen soll ich einfach selber.
Ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, auch wirklich was uns wieder vereint, weil wir ganz viele Sachen, die bei uns mit der Band an Ideen entstanden sind, erst schon mal ein Grundgedanke waren, wo man gedacht hat, echt, das ist so blöd.
Ja.
Das kann man nicht machen. Ja. Irgendwelche Sprüche auf irgendwelche T-Shirts machen, wo man denkt, das ist viel zu blöd. Und dann sich drüber freuen kann. Also doch, eigentlich doch.
Eigentlich ist es doch eine geile Idee. Eigentlich ist es cool.
Das ist doch eine geile Idee. Und lass uns machen.
Christoph, hast du die neue Kollektion von Tim Poschmanns T-Shirts gesehen schon?
Ist das jetzt ein Werbeblock oder was ist das jetzt?
Die gibt's schon. ist mir heute Morgen aufgefallen.
Ich wollte nur sagen, ich habe das jetzt nicht euch gebraucht, gell? Das war jetzt der Monchi. Also,
gib mir mal die 10 Euro.
Komm, das können wir auch immer jetzt.
Später.
Nee, das ist super. Ich muss euch aber sagen, ich bin nicht nur der mit dem roten Faden, sondern auch mit der roten Zahle. Oh. Und wir sind über die Stunde schon drüber, es ist schon 11 Stunden rum. Und wir haben aus Marktforschungsgründen mitgekriegt, dass noch einer Stunde die weibliche Zuhörer abschalten. Und das können wir uns nicht leisten, weil die ganze Pflegeprodukte, die wir bewerben, das müssen Frauen hören. Deswegen müssen wir jetzt leider Schluss machen, es tut mir leid. Aber vielleicht noch Airfrog zum Schluss. Wird mich wirklich mal interessieren. Viele Leute kennen dich, sehr viele Leute kennen dich. Kannst du bei dir daheim noch rumlaufen, ohne dass du angesprochen wirst? Oder wirst du angesprochen als Winzerbu? Vielleicht so rumgefragt?
Ja, das passiert schon, aber ich muss sagen, ich kann trotzdem noch unerkannt durch die Gegend laufen, weil das Lustige ist einfach wirklich, Leute machen das am Hut und am Winzerkittel fest.
Wirklich?
Ja. Wenn ich jetzt privat jetzt so wie jetzt mit Snapback rumlaufe oder teilweise auch mit meiner Brille rumlaufe oder so, da merkst du, die Leute gucken und dann geht's dann los. So, ist das nicht? Und es gibt manche Leute, die kommen dann auf mich zu, die fragen mich dann auch wirklich oder die hören dann mal Stimmen und sagen, ah jo, das ist er. Aber es gibt auch viele Leute, die einfach dann nur gucken, die dann weiterlaufen und wo dann die ganze Zeit merkst du, dieses riesengroße Fragezeichen über dem Kopf. Also es ist ganz entspannt.
Sau gut. Das ist echt total gut. Und jetzt hätte ich aber noch eine Bitte.
Ja,
noch eine. Letzte Bitte. Und zwar, was du jetzt die ganze Zeit nicht gemerkt hast, ist, dass wir hier einen Hund haben. Das ist Leopold, unser Podcast-Hund. Du würdest uns einen riesen Gefallen, du, wenn du denn einmal rufen könntest. Und zwar, nicht wo sind sie dann, ne? Sondern, ja, wo ist er dann? Vielleicht kommt er dann.
Wie heißt er?
Leopold.
Leopold. Okay, gut. Willst du auf Heidelbergerisch oder willst du auf Pelzisch oder wie hättest du denn gern?
Beides?
Ja. Gut, dann machen wir erstmal die Heidelberger Version. Leopold, ja, wo ist er denn? Das ayurvedische Futter ist fertig. So, und jetzt machen wir es auf richtig so. Okay. Leopold, ja, wo ist er denn?
Und da kommt er gleich. Das ist ein Pelzerhund. Das ist ein richtiger Pelzerhund.
Ah, ja, ich habe den Riesling auf dem Boden stehen.
Wir gehen dann noch Gassi, Leopold. Mach langsam jetzt. Los,
wir machen jetzt eh hier den Laden zu und dann gehen wir noch ein bisschen ohne andere Reue. Noch ein bisschen spazieren.
Wir haben ein Zelt aufgebaut. Oh, ist das in Ordnung für dich?
Das ist kein Problem.
Das heißt, du bleibst über Nacht bei uns?
Ich habe auch schon im Wingert geschlafen. Oh. Ohne Zelt.
Ich habe schon zwischen Bären geschlafen.
Jetzt musst du definieren, welche Art von Bäre.
Heidelbeere. Allerlei. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei euch Frontsäue hier zu Gast sein durfte.
Bitteschön.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, Christoph, für die Einladung.
Sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch Share heute Abend. Alle Zuhörer haben es jetzt auch noch Share. Wir machen es uns jetzt gemütlich, machen noch eine stille Scholle. Share mischen wir jetzt noch und sagen gute Nacht und gesund.
Bleiben gesund.
Fisimadende. Der Podcast.